Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Der Deutsche Olympische Sportbund sucht eine neue Führung. Im Dezember sind Neuwahlen und eine Findungskommission hat diese Woche 3 Kandidaten für das Amt vorgestellt. Wir sprechen mit dem Chef dieser Findungskommission, Christian Wulff. Bundespräsident AD. Während in den Niederlanden schon wieder Geisterspiele im Fußball stattfinden, nimmt die Zuschauerdiskussion im deutschen Profisport gerade erst wieder Fahrt auf. Seit dieser Woche gilt für viele Sporttreibende im Breitensport wieder 2G. Wir schauen nach Bayern. Und an der Bruchstelle zu einer möglichen Ampelkoalition fragen wir hier im Deutschlandfunk in einer Interviewserie, wie könnte die Sportförderung neu gedacht werden für mehr Nachwuchs, vielleicht sogar mehr Medaillen? Am Ende der Sendung hören Sie die Ideen von Norbert Stein. Er war 40 Jahre lang Leichtathletikdozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das höchste Ehrenamt im deutschen Sport ist noch dieses Jahr neu zu besetzen. Der Deutsche Olympische Sportbund braucht einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Seit Anfang der Woche stehen 3 Namen im Raum. Eine oder einer von ihnen soll einen Verband repräsentieren, der dringend einen kulturellen Wandel braucht, auch wenn der amtierende Präsident die Vorwürfe bestreitet. Matthias Friebe berichtet.
Ein Klima der Angst. Spätestens seit einem anonymen Schreiben im Mai geht es beim Deutschen Olympischen Sportbund um die Führungskultur unter Präsident Alfons Hörmann. Massive Vorwürfe in der Mail führten zu einer Untersuchung der hauseigenen Ethikkommission unter Vorsitz des früheren Innen- und damit auch Sportministers Thomas de Maizière. Dessen Bericht stellt das Vertrauensproblem klar heraus.
Diese ganze Atmosphäre, die muss enden. Und dazu braucht man einen Prozess. Und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen,
sagte er im Deutschlandfunk und empfahl eine Vertrauensfrage und eine erneute Wahl des Präsidiums. Wenige Tage später kündigte Alfons Hörmann seinen Rückzug an und dass er bei der Neuwahl nicht mehr neu kandidieren wolle. Deshalb wird seitdem nach einer Nachfolgelösung gesucht. Der DOSB gründete eine Findungskommission unter Vorsitz von Altbundespräsident Christian Wulff, um geeignete Kandidaten zu finden. Max Hartung, bis vor wenigen Tagen noch Präsident von Athleten Deutschland, wunderte sich über das Vorgehen.
Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass es eine Findungskommission gibt, wo doch eigentlich die Auswahl, gerade auch wenn man das Profil liest, also jemand, der schon etabliert ist, sich gut auskennt im Sport, den wird man wahrscheinlich schon, oder diejenige wird man wahrscheinlich schon kennen, die wird man jetzt nicht unter irgendeinem Stein suchen.
Gefunden hat die Kommission Claudia Bokel, ehemalige Weltklassefechterin und IOC-Athletensprecherin. Sie ist aktuell Präsidentin des Deutschen Fechterbunds. Zweiter Kandidat ist der bisherige parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stefan Meyer von der CSU. Und auch Thomas Weikert, Präsident des Welttischtennisverbands, geht ins Rennen. Im Sportschau-Interview kündigte Weikert an, er wolle so schnell wie möglich Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland holen.
Ich weiß, dass es Diskussionen darüber gibt, ob man sich für 2036 wegen 1936 bewerben soll. Aber ich bin der Meinung, ja, das Bild des Deutschen muss man gut darstellen und genau daran arbeiten, dass wir uns gut darstellen im Ausland.
Eine gute Außen- und Innendarstellung des DOSB scheint aber noch viel dringender zu sein als eine Olympiabewerbung. Für viel Aufruhr sorgten in den letzten Tagen Berichte über anwaltliche Drohungen im Namen der DOSB-Spitze in Richtung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Karin Fehres. Sie solle sich als Schreiberin der anonymen Klima der Angst-Mail outen. Inzwischen bedauert der DOSB, dass der Eindruck entstanden sein könnte, Fehres unter Druck gesetzt zu haben. Gleichzeitig teilte man auch mit, dass zum Jahresende die hauptamtliche Führung gewechselt wird. Man einigte sich mit Vorstandschefin Veronika Rücker auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Es sind turbulente Zeiten im DOSB.
Ja, und gewählt wird am 4. Dezember. Morgen stellen sich die ausgewählten 3 KandidatInnen in Düsseldorf den Verbändegruppen vor. Und über das, was er sich vorstellt für das DOSB-Präsidentenamt, konnte ich vor der Sendung mit Christian Wulff sprechen. Der Bundespräsident AD ist Vorsitzender der Findungskommission. Erste Frage: Was braucht es für einen echten Neuanfang im Deutschen Olympischen Sportbund?
Es braucht die Werte des Sports, fair miteinander umzugehen, aufeinander zuzugehen, statt aufeinander loszugehen. Und die Leistungen des Sports bei Integration, bei Inklusion, bei der Gestaltung von Zusammenhalt, der müsste jetzt auch im Inneren des DOSB durchgreifen. Und dann kann ein guter Neuanfang gelingen mit neuem Vertrauen nach innen, neuem Vertrauen nach außen und auch international einem stärkeren Auftritt des deutschen Sports wieder in den internationalen Organisationen.
Jetzt waren Sie ja ein Mann von außen als Chef der Findungskommission. Welches Klima haben Sie denn da ausgemacht?
Also man sieht einen Riesen, das ist der Sport mit fast 100.000 Vereinen, fast 30 Millionen Vereinsmitgliedern, mit unglaublichem ehrenamtlichem Engagement, ganz vielen tollen Amateuren und auch großartigen Profis bei den Paralympics, bei den Olympischen Spielen sehen wir uns, aber es gibt ja auch nicht-olympische Sportarten. Aber dieser Riese hat erhebliche Probleme von außen durch die Pandemie, aber auch im Inneren durch die oft fehlende Koordination und das fehlende Vertrauen. Und das kann jetzt tatsächlich, davon bin ich fest überzeugt, auch durch die Arbeit der Findungskommission in einen neuen Aufbruch, in einen guten Neuanfang münden. Wenn jetzt fair entschieden wird, wer Präsidentin bzw. Präsident des DOSB wird, wer ins Präsidium kommt, dann wird dieses neue Präsidium unglaubliche Chancen haben, den Riesen wach zu küssen und ganz anders die PS, die der Sport hat, auf die Straße zu bringen. Ich meine, wir brauchen ja den Sport für Bewegung, Gesundheit, Zusammenhalt, für die Wertevermittlung. Der Sport muss sich der Nachhaltigkeit neu stellen. Da gibt es ganz, ganz große Erwartungen, ganz große Aufgaben für den Sport. Und die Bedeutung in der Gesellschaft ist so gigantisch, dass es einfach traurig stimmt, wenn durch innere Konflikte diese PS, die der deutsche Sport hat, es ist die größte Bewegung zivilgesellschaftlich, wenn er die nicht auf die Straße bringt.
Was qualifiziert denn aus Ihrer Sicht eine Person zum Piloten oder zur Pilotin, also Präsidentenamt?
Der Präsident muss sich klar sein, welche Erwartungen an ihn gerichtet werden, was auf ihn zukommt. Das haben wir bei Frau Claudia Bokel, bei Stefan Meyer und Thomas Weikert ganz klar erkennen können. Alle drei wüssten, was auf sie als Präsidentin oder Präsident zukäme. Sie sind dazu bereit, diesen Einsatz zu bringen. Also viel zu reisen, viel zuzuhören, viel zusammenzuführen zwischen Amateuren und Profis, zwischen all den verschiedenen Interessen der Sportspitzenfachverbände. Da geht es ja auch um Macht, um Einfluss, um Geld, um Potenziale, um Leistungszentren. Es geht aber bei den Vereinen auch ganz schlicht darum, ob das Ehrenamt immer weiter vernachlässigt wird in der Gesellschaft, dass es immer schwieriger wird, Vereinsvorsitzenden zu finden, Schatzmeister zu finden, weil die Anforderungen an Ehrenamt immer höher wurden, von Transparenzregister bis zu Abrechnungsfragen, Steuerfragen. Es wird den Ehrenamtlichen auch nicht leicht gemacht in unserem Land und deswegen brauchen wir eine starke Stimme des Sports, die der Politik klar machen, was auf die Politik zukäme, wenn die Vereine den Rückzug antreten. Also es ist total spannend, was da passieren wird.
Ja, Sie klingen euphorisch. Trotzdem muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn es gab ja durchaus auch Kritik, dass das Ganze jetzt nicht so richtig transparent abläuft. Vielleicht frage ich einfach, weil Sie jetzt das Kriterium oder die Transparenz gerade auch eingestreut haben, welche konkreten Kriterien hatten Sie denn? Also ging es zum Beispiel um große Namen oder ging es darum, auch verschiedene Geschlechter jetzt zu präsentieren? Welche Kriterien gab es?
Das entscheidende Kriterium war charakterliche Eignung und intensiver Bezug zum Sport sowie Managementqualitäten, Führungsqualitäten. Verschiedene Interessen, verschiedene Menschen, verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, verschiedener auch Handicaps miteinander auf eine Aufgabe hin zusammenzuschweißen und auch nach außen zu repräsentieren. Vielleicht war der entscheidendste Begriff bei der Findungskommission Vertrauen, dass die Persönlichkeiten, die wir dem deutschen Sport vorschlagen, und der deutsche Sport wird demokratisch alleine im Parlament des Sports entscheiden, daran war nie Zweifel, wir wollten nichts entscheiden, wir wollten nichts vorentscheiden. Wir wollten nur sagen, aus denen könnt ihr guten Gewissens auswählen. Die haben die gute Chance, das Vertrauen bei den Medien, in der Politik, bei den Athleten, bei den Ehrenamtlichen wiederherzustellen und Geschlossenheit herbeizuführen. Das trauen wir den dreien zu, die wir vorgeschlagen haben. Und ich glaube, es gibt zu diesen dreien auch sehr viele positive Einschätzungen. Und jetzt kann der Sport auswählen, und das ist in der Demokratie eher gut, als hätten wir ohne die entsprechende demokratische Rückbindung einen einzelnen Vorschlag gemacht. Und wir sind nicht auf die Suche nach großen Namen gegangen, sondern wir haben bei denen, die wussten, was auf sie zukommt, geschaut, ob die es könnten. Und bei den dreien sind wir davon überzeugt.
Dann frage ich jetzt Sie mal nach Ihrer Einschätzung. Was war denn an Claudia Bokel, Thomas Weikert und Stefan Meyer jeweils das Herausragende?
Dass sie alle drei einen enorm intensiven Bezug zum Sport haben. Claudia Bokel ist Silbermedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen, Weltmeisterin im Fechten, ist selber Präsidentin des Fechterbundes, hat auch einen internationalen Hintergrund, hat zwei Staatsbürgerschaften, ist schon international erfahren. Stefan Meyer hat die gesamten Verhandlungen die letzten Jahre mit dem deutschen Sport für die Bundesregierung geführt und erheblich etwas für den Sport getan und spricht auch die Ehrenamtlichen an, also nicht nur die Spitzensportler. Thomas Weikert ist Weltvorsitzender des Tischtennisverbandes, selber aktiver Tischtennisspieler und kennt die Gremienarbeit, kennt die internationalen Sportorganisationen. Also diese drei sind gute Vorschläge für den deutschen Sport und können dann in einem Jahr mit dem sich bildenden Team zeigen, dass sie dann für weitere 4 Jahre das Vertrauen bekommen und den Sport in Zeiten führen, wo man noch den Präsidenten kannte. Hans Hansen, Willi Weyer, Thomas Bach, Manfred von Richthofen. Das waren ja Präsidenten des Deutschen Sportbundes damals noch, die eigentlich jeder kannte und die von Trimmdichtfahrten bis Vereinssport auch in großem Maße die Sportbewegung gefördert haben. Und auch, das muss ich einfach sagen, Alfons Hörmann hat große Verdienste in den Jahren seiner Tätigkeit. Am Ende gab es dann Spannungen, er hat den Weg frei gemacht und damit sollte man auch ihm danken für das, was er gemacht hat, ehrenamtlich über die Jahre, was eigentlich ein Hauptamt ist.
Würde Alfons Hörmann, der noch Präsident, nach Ihren jetzigen Kriterien durchfallen?
Nein, er wäre auch und war auch gut geeignet als Präsident des Olympischen Sportbundes, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt in demokratisch gewählten Ämtern Höhen und Tiefen und man sollte die Menschen ganzheitlich beurteilen und da sollte der deutsche Sport ganz deutlich Alfons Hörmann auch ein großes Wort des Dankes sagen am 4. Dezember zu dem Neuanfang
im Umgang. Zum Ehrenpräsidenten machen?
Ja, da ist jetzt meine Kompetenz überschritten. Ich wollte mit den anderen Mitgliedern der Findungskommission einen Beitrag leisten, dem deutschen Sport zu helfen. Und dem deutschen Sport hilft man am allermeisten, wenn man sich präzise um die Sache kümmert, für die man gebeten wurde und nicht meint, weil man nun gebeten wurde, einige Kandidaten sich anzuschauen, sei man nun auch befugt, dem deutschen Sport überall sonst reinzureden. Also das wissen die schon selber anzugehen, zu entscheiden.
Dann
brauchen die meinen Ratschlag von der Außenlinie nicht. Die im Sport sind ja auch immer die Klügsten, nicht die auf dem Feld, sondern die auf der Tribüne. Aber da muss man sich gelegentlich auch sagen, dass die auf dem Feld es dann doch besser machen als wir Fußballfans oder Sportfans auf der Tribüne.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Kandidaten, die aufgestellt sind und die sich ja dann auch morgen vorstellen. Wie kam es denn dazu, dass Claudia Bokel als Kandidatin aufgestellt wird? Sie hat ja vor kurzem in einem Empfehlungsbrief von Unterstützerinnen und Unterstützern noch Thomas Weikert empfohlen.
Ja, dazu wird sie sicher morgen gefragt werden und da möchte ich jetzt nicht aus der Findungskommission berichten, die Darstellungen.
Aber Sie haben doch ausgewählt.
Ja, aber die einzelnen Kandidaten jetzt zu interpretieren und da genau den Ton zu treffen, wie es zu dem Brief gekommen ist und wie sie das erklärt. Sie selber ist bereit, DOSB-Präsidentin zu machen. Und dass da ein Brief war, wo sie einen Mitbewerber vorgeschlagen hatte, das wird sie morgen in den Gremien des Sports am besten selber nochmal darlegen. Da will ich jetzt nicht aus den Beratungen und aus der Diskussion der Finanzkommission eine Formulierung vorliefern. Das passiert morgen und vielleicht auch am 4. Dezember und dann wird der Sport auch das mit in seine Entscheidung einbeziehen.
Da wird dann gewählt. Stefan Meyer ist neben Bokel die zweite Überraschung als CSU-Mann, Sportpolitiker im Bundestag und mehr noch. Er war ja parlamentarischer Staatssekretär im BMI in der vergangenen Legislatur und das ist ja für den Sport verantwortlich. Er hat maßgeblich die Sportpolitik des Bundes mitbestimmt. Für Sie ein vertretbarer direkter Seitenwechsel?
Parteibuch hat ja im deutschen Sport glücklicherweise nie eine Rolle gespielt.
Aber es ist ja mehr als das.
Ja, es ist, dazu komme ich auch, aber es ist sozusagen egal, in welcher Sportart man aktiv ist und es muss auch egal sein, in welcher demokratischen Partei man aktiv ist. Zum Glück sind die Sportler in Deutschland in allen demokratischen Parteien engagiert. Was die Frage von Compliance, wie man das ja heute nennt, betrifft, ist es so, dass er ja nicht Mitglied der Bundesregierung mit operativer, mit exekutiver Verantwortung war, sondern parlamentarischer Staatssekretär und dass er nicht in ein Hauptamt wechselt, in eine berufliche, wirtschaftliche Position, sondern in ein Ehrenamt. Und es gibt eine Vielzahl an Bundestagsabgeordneten, die vom THW bis zum Bundesmusikverband Chor und Orchester Präsidentenämter ausüben, worauf dann immer geachtet wird, dass nicht im Haushaltsausschuss über Mittel verfügt wird und dass man dann nicht im Fachausschuss ist. Und Stefan Meyer hat der Finanzkommission klar erklärt, dass er nicht in den Sportausschuss des Bundestages und nicht in den Haushaltsausschuss gehen wird. Und damit sehen wir keine Problematik von Compliance.
Herr Wolf, jetzt tritt auch Veronika Rücker zurück. Zwei Vizepräsidenten treten ebenfalls nicht mehr an. Kann der Neustart nur mit einem komplett neuen Präsidium gelingen?
Das wird eine schwierige Aufgabe sein, jetzt diese Dinge zurechtzurücken. Wer vertritt die Landessportbünde? Wer vertritt den Spitzensport, die sonstigen Verbände mit besonderen Aufgaben? Wie wird das austariert, damit eine Mannschaft, eine Frauschaft, könnte man auch sagen, entsteht, wo alles abgebildet wird und man sich dann noch gut untereinander verständigt und vertrauensvoll zusammenarbeitet? Ich glaube, deshalb wird es morgen in Düsseldorf auch ganz wesentlich um das Team gehen, um die Mannschaft gehen, die entstehen soll. Und da wünsche ich dem DOSB ganz viel Erfolg, damit wir nach dem 4. Dezember viel Gutes hören über das Eigentliche, nämlich die gesellschaftliche Rolle des Sportes, auf den wir angewiesen sind für ein gutes Zusammenleben in unserem Land. Wir brauchen das bei den Kindern, dass die anfangen mit Sport. Wir brauchen das für die Älteren. Wir brauchen es für alle, dass der deutsche Sport einfach sich wieder um das Eigentliche kümmert und nicht so sehr um seine internen Konflikte.
Also verstehe ich jetzt richtig, Sie tendieren zu komplett neuem Präsidium.
Man darf ja nicht sagen, dass jetzt keiner mehr von der alten Mannschaft dabei bleiben darf. Da gibt es ja auch da sehr gute Leute drunter. Es muss jetzt ein Team gefunden werden aus Erfahrenen und Neuen und Spitze und Breite und Regionen des Landes mit all den Kompetenzen. Das war aber explizit nicht Aufgabe der Finanzkommission. Auch da würden wir unsere Linie überschreiten. Also wenn man dienlich sein will, muss man auch demütig sein. Und das sind wir von Anfang an gewesen. Deswegen haben wir von uns auch nichts in der Öffentlichkeit gehört. Wir glauben, dass wir jetzt unsere Arbeit gut abgeschlossen haben und unsere Aufgabe war, Kandidaten zu präsentieren, die mit gutem Gewissen der Aufgabe standhalten.
Vielen Dank für das Interview heute.
Vielen Dank, Frau Schweizer. Ihnen noch einen schönen Tag.
Bei uns im Deutschlandfunk Christian Wulff, Vorsitzender der Findungskommission für einen neuen DOSB-Präsidenten oder Präsidentin. Das Interview haben wir, wie gesagt, aufgezeichnet und eine längere Version gibt es als Podcast auf deutschlandfunk.de/sport. Die Vorkommnisse beim Deutschen Olympischen Sportbund, die öffentlich gemachten Anwaltsschreiben, die Rücktrittsankündigung auch der Vorstandsvorsitzenden. Vieles hat sich diese Woche noch einmal verschärft in Deutschlands großem Sportdachverband. Peinlichkeiten, die den Sport als Ganzes beschädigen, so kommentiert es Bianca Schreiber-Rietig.
Professionelle Übergabe der Amtsgeschäfte, da hätte man schon hellhörig werden müssen, als noch Präsident Alfons Hörmann diese bei seiner Rückzugsankündigung im Juni versprach. Professionell und Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB, das ist inzwischen allzu oft ein Widerspruch. Denn das Krisen- und Kommunikationsmanagement des Dachverbandes ist schon lange unterirdisch. Und seit der anonyme Brief im Mai die Führungsspitze im Haus des Sports ins Trudeln brachte, zerlegt sich der DOSB von Tag zu Tag weiter. Alfons Hörmann und seine Getreuen aus Präsidium und Vorstand befinden sich anscheinend noch immer in einer Parallelwelt. Sie nehmen die Realität erst dann zur Kenntnis, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wie ein angezählter Boxer, der wild um sich schlägt, ging es vor allem in den letzten Monaten um Selbstverteidigung. Der Inner Circle im DOSB, der sich schützend vor den Meister stellte, und Anwälte zückten die magischen Stäbe gegen die vermeintlich dunklen Mächte. Mit harten, nicht nur juristischen Bandagen machte der Schutztross klar, jegliche Kritik am DOSB und seinem Boss verbietet sich. Fehler machen nicht wir, sondern die anderen. Nur in Wirklichkeit ist es halt nicht so. Und da helfen auch Auftragsgutachten nicht, die offenbar den schönen Schein von Erfolg und Makellosigkeit im Dachverband belegen sollen. Die überwiegende Mehrheit der DOSB-Mitgliedsorganisationen hat nicht eingegriffen, dem Treiben auf der Chefetage teils amüsiert, teils zustimmend, manchmal verärgert zugesehen. Man wollte es sich mit dem Boss nicht verderben und sie haben ihn zweimal gewählt, trotz erkennbarer und vor allem hausgemachter Probleme. Nun stehen sie vor dem Scherbenhaufen, den sie selbst mit zu verantworten haben. Ansehen und Image Sportdeutschlands sind dahin. Der Neustartversuch ist belastet, nicht zuletzt deshalb, weil die Problemverursacher auf den Präsidiums- und Vorstandsstühlen noch immer bestimmen, wo es langgeht. Allerdings, ein Sitzmöbel wird nun frei. Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker, die das Vorgehen gegen die ehemalige Vorstandskollegin Karin Feres mitzuverantworten hat, verlässt einvernehmlich, wie es so schön heißt, den DOSB. Rücker war ihrem Chef offensichtlich nicht und nie gewachsen. Sie war weder politische Strategin noch korrektiv gegenüber Präsident und Präsidium, sondern trug aus missverstandener Loyalität alles mit. Aber eigentlich müsste doch einer, nach der jüngsten Wendung in der Briefaffäre, seinen Rückzug sofort vollziehen. Der politisch Verantwortliche, der Präsident. Wie sonst soll ein Neustart in Weimar gelingen? Allein der Tagesordnungspunkt Alfons Hörmann gibt auf der Bühne seinen Rechenschaftsbericht ab, sorgt für Gesichtsblässe. Denn folgt man seinen jüngsten Aussagen in diversen Interviews, so sind die Erfolge in seiner Ägide formidabel, Vorwürfe widerlegt und er ist Opfer einer Verschwörung von Intrigen und Machenschaften seiner GegnerInnen. Was also erwartet die Sportfamilie beim Abgang des Allgäuers? Eine Abrechnung oder eine professionelle Übergabe? Alfons Hörmann hat in vielen Situationen seiner achtjährigen Amtszeit gezeigt, dass er unberechenbar ist. Deshalb sollte man besonders ihn und den deutschen Sport vor weiteren Peinlichkeiten bewahren. Fairplay und Respekt sollen ja nicht schon wieder nur Schlagworte sein.
Die Meinung unserer Kommentatorin Bianca Schreiber-Rietig. Und jetzt reden wir in Sport am Samstag erstmal über Corona. In einigen Bundesländern gilt im Breitensport schon jetzt die 2G-Regel. In Bayern gilt für Amateurmannschaften seit dieser Woche 2G bei roter Krankenhausampel. Dort hat das Anfang der Woche besonders die ab 12-Jährigen getroffen, denn da sind viele noch nicht vollständig geimpft. Maike Vöckersberger berichtet aus dem Freistaat.
Die Situation in dieser Woche war kräftezehrend für die Amateursportlerinnen und Sportler im Breitensport. Wie geht es weiter? Wer darf was?
Wenn ich morgen einen Impftermin mit meinem Kind bekomme, dann habe ich schon viel Glück und werde gerade kurz vor Weihnachten soweit sein, dass ich die Halle wieder betreten kann. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass das so nicht funktioniert.
Sorgt sich Roman Urwan, der Stützpunktleiter der Volleyballmannschaft des Bundesligisten FTSV Straubing. Anfangs hieß es gelte in Bayern für alle Sportlerinnen und Sportler ab 12 Jahren 2G. Also Geimpfte und Genesene sollten die einzigen sein, die zum Indoor-Sport Zutritt haben. In den älteren Nachwuchsteams fehlten aufgrund der geringen Impfquote bei den unter 18-Jährigen zu viele Sportler, um eine Mannschaft zu formen. Grundsätzlich ist bei der Abfrage der Sportvereine herausgekommen, dass sie Sicherheit natürlich groß schreiben und sie prinzipiell die G-Regelungen auch ganz gut finden. Für Jörg Ammon, den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, bedeutet die neue 2G-Regelung für den Breitensport dennoch enormen Aufwand.
Also die aktuellen Regelungen sind für die Sportvereine natürlich enorme Herausforderungen, wobei natürlich so eine Erkrankung an Corona für die Sportler ja auch den Sport unmöglich macht.
Unmöglich fanden allerdings auch viele Eltern, dass ihre Kinder ab 12, insofern sie noch nicht geimpft waren, nicht mehr am Sport teilnehmen konnten. Das war nicht nur so bei Volleyballteams. Auch der Basketball-, Handball- oder Eishockey-Nachwuchs ist Anfang der Woche buchstäblich leer ausgegangen. Viele forderten, so könne es nicht weitergehen. Von Seiten der Politik wurde am Dienstag deshalb die Ausnahmeregelung verkündet.
Für die 12- bis unter 18-Jährigen gibt es bis 31.12. jetzt zum eigenen Sporttreiben eben noch die Ausnahmeregelung, dass die regelmäßigen Schultests noch zählen.
Sprich, es gilt 3G. Dennoch ist es ein Blick in die Glaskugel. Die Übergangsregelung macht zwar weiterhin aufgrund der regelmäßigen Testungen in der Schule den Weg für die Ungeimpften bis Ende des Jahres frei, aber wie geht es ab dem 1. Januar weiter? Auch bei der Eishockeymannschaft des Deggendorfer SC hat man sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken um den Impfstatus der Nachwuchsspielerinnen und Spieler gemacht. Aber ob die Ungeimpften sich im neuen Jahr dann tatsächlich impfen lassen wollen, steht in den Sternen.
Ja, nach den 6 Monaten, jetzt, wo ich nur als genesen zähle, muss ich mich dann wahrscheinlich so impfen.
Ich weiß nicht, ich will das Risiko nicht eingehen, dass ich dann irgendwelche Nebenwirkungen bekomme oder so.
Dass nicht alle Jugendlichen bis Neujahr geimpft sind, weiß auch BLSV-Präsident Jörg Ammon.
Mit diesen Sorgen müssen wir umgehen. Das wird uns auch derzeit noch nicht erspart bleiben. Wir können nur appellieren, einmal zum Impfen zu gehen und dann zu hoffen, dass wir so weit kommen, auch mit den Impfungen, dass wir nächstes Jahr schon einen ganz anderen Winter erleben können.
Kerstin Riedmüller vom Vorstand der Handballmannschaft des SG Regensburg hat die Sorge, dass gewisse Sportarten, die man hauptsächlich drinnen ausübt, unattraktiver werden und sie den Nachwuchs verliert. Trotzdem sei man dank der Übergangsregelung für ab 12-Jährige sehr erleichtert.
Also bei uns im Verein war natürlich die Erleichterung schon da, dass jetzt zumindest eine Übergangsregelung bis Ende des Jahres geschaffen worden ist.
Die Freude bei den Kindern war natürlich groß, dass sie jetzt doch weiter trainieren dürfen und hoffentlich auch der Spielbetrieb weiterhin so stattfinden kann.
Auch Dominik Becker von der Regensburger Turnerschaft, der Leiter der Kindersportschule, ist erleichtert, dass auch getestete Teenager wieder die Halle betreten dürfen.
Hat ja auch geheißen, Kinder müssen mehr Sport machen, und dann macht man genau für die Altersgruppe 12 bis 16 oder 17 dann so einen Riegel davor, wo es sicher viele gibt, wo auch Eltern, glaube ich, noch verunsichert sind, soll ich mein Kind impfen lassen oder nicht. Von daher bin ich jetzt froh, dass es für die auch gilt.
Man hofft auf sinkende Inzidenzen und natürlich darauf, dass die Kluft nicht so groß wird in den Sporthallen, denn
das sind häufig auch bei den ungeimpften Jugendlichen Jugendliche von teilweise oder vollständig ungeimpften Eltern. Das spürt man natürlich, dass jetzt da überall auch der psychische Druck dann auch steigt.
Die angesprochenen Trainerinnen und Trainer und Verantwortlichen sind sich außerdem einig, diesen Wust an unübersichtlichen Informationen und kurzfristigen Entscheidungen im Breitensport wünsche sich keiner. Auch Kindertrainer Dominik Becker nicht.
Ja, natürlich so schnell wie möglich, vor allem Maskenpflicht insgesamt auch weg, auch in der Halle, wenn man es betritt. Vielleicht auch klarere Regelungen, eindeutigere, weil wenn man dann wirklich auch bei den Ämtern anruft, die sind selber immer so ein bisschen ratlos. Wie ist es jetzt bei so Ausnahmefällen? Ändert sich da was? Wie ist es dann beim Duschen? Da ist wieder so eine Grauzone. Also es ist irgendwie nicht so richtig Einheitliches und dass man halt wirklich mal bei einer Linie bleibt.
2G im Breitensport, gemischte Gefühle in Bayern, das war ein Beitrag von Maike Vöckersberger. Es war wahrlich ein Topspiel heute in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Die beiden großen Teams, die auch international etabliert sind, trafen aufeinander. Der erste Bayern München gegen den zweiten Wolfsburg. Aber das war vor dem 1:0 der Wolfsburgerinnen, die damit den Platz an der Spitze erobert haben. Frage an Reporter Taufik Khalil. Ein 1:0 verrät jetzt ja noch nicht so viel. Hat dieses Spiel gehalten, was ein Spitzenspiel verspricht?
Absolut. Also das war Fußball, Frauenfußball auf allerhöchstem Niveau. Da war alles drin. Am Ende Drama, ein Tor. Gut, Tore hätte ich gerne ein paar mehr gesehen. Wäre auch drin gewesen in diesem Spiel. Tolle Zweikämpfe, viel Tempo, Spannung. Das war wirklich toller Fußball, taktisch auf höchstem Niveau. Sowas würde ich mir auch als Champions-League-Finale gerne mal anschauen.
Und das bedeutet ja dann eigentlich, dass man den engen Terminkalender mit der Champions League in diesen Wochen gar nicht so doll gemerkt hat.
Na, nicht in diesem Spiel, vielleicht in den Denkweisen von dem einen oder anderen Trainer. Vielleicht hat Trainer Jens Scheuer ja auch Lea Schüller zum Beispiel seine 6 Tore Bundesliga-Torschützin draußen gelassen, weil er schon so ein bisschen an Lyon vor 3 Tagen und Lyon in 3 Tagen gedacht hat. Das mag vielleicht ein Grund sein für die eine oder andere Aufstellungsidee, die dahinter saß, aber ansonsten spielerisch hat man das nicht gesehen. Ganz im Gegenteil. Es war eine hervorragende Idee, diese Spiele so zu terminieren, weil Länderspielpause ist, weil die Männer nicht als Konkurrenz dagegen stehen, weil die Frauen nicht hinter den Männern des FC Bayern und sonst wo untergehen, sondern wirklich diese Bühne für sich haben, die sie verdient haben. Das Gleiche ist auch in anderen Ländern. In Frankreich spielt Paris gegen Lyon an diesem Wochenende. Das ist super, das wollen die Leute sehen. Das ist Werbung für den Fußball.
Das war Taufik Khalil, mit dem ich das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet habe. Die Nationalmannschaft der Männer bestreitet morgen ihr letztes Spiel des Jahres im armenischen Jerewan. Felix Mansel.
Mit neuem Kapitän und neuem Torwart einen erfolgreichen Jahresabschluss schaffen, das ist das Motto der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Armenien wird Thomas Müller die Kapitänsbinde tragen. Das freut Bundestrainer Hansi Flick persönlich sehr.
Mit den Länderspielen ist es ja immer so, dass der mit den meisten Länderspielen dann auch die Mannschaft auf das Feld führt als Spielführer. Und das wird er dieses Mal natürlich gegen Armenien machen können. Und ich freue mich, dass ich ihn in unserer Mannschaft habe, und weil er einfach ein Spieler ist, der sehr, sehr wertvoll ist.
Seinen Wert kann auch Marc-André Ter Stegen unter Beweis stellen. Er vertritt Manuel Neuer im deutschen Tor. Auch Kai Havertz rutscht voraussichtlich in die Startelf. Abschenken verboten. Hansi Flick will auch in der letzten WM-Qualifikationsbegegnung vollen Einsatz seiner Mannschaft sehen.
Und in der Formel 1 hat es einen möglicherweise vorentscheidenden Rückschlag für Mercedes-Star Lewis Hamilton gegeben. Die Rennkommissare haben den im Qualifying eingesetzten Heckflügel des Rekordweltmeisters als illegal eingestuft. Hamilton ist vom Qualifying in Sao Paulo disqualifiziert worden, was bedeutet, er startet im Sprint gleich ab 8:30 vom letzten Platz. Es gilt an diesem Wochenende für das weibliche Nationalteam im Eishockey. Wenn die deutschen Frauen noch zu Olympia nach Peking fahren wollen, dann müssen sie sich beim Qualifikationsturnier noch richtig strecken. Ein bisschen näher gekommen sind sie heute ihrem Ziel mit einem 4:1 gegen Italien. Achim Hofbauer.
Sie können es also doch. Vorhaben Nummer 1 ist geschafft bei der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft, es besser zu machen als beim 0:3 im Auftaktspiel gegen Österreich nämlich. 4:1 steht es am Ende gegen Italien und gleich nach 3 Minuten war der Bann gebrochen. Ingolstadts Niki Eisenschmid macht das, was zuvor einfach nicht klappen wollte in diesem Turnier, nämlich einen Treffer. So richtig gestärkt hat das Selbstvertrauen allerdings erstmal nicht. Das Team tat sich gegen den Underdog aus Italien lange schwer und musste Anfang des zweiten Drittels erstmal den Ausgleich hinnehmen. Das Team vom Bundestrainer Tom Schädler da in Unterzahl. Das Tor allerdings so etwas wie ein Hallo-Wachruf. Deutschland danach mit zunehmender Spieldauer aggressiver und Mitte des zweiten Drittels war es Lili Welke, die die Führung wiederherstellte. Für die Vorentscheidung gegen langsam abbauende Italienerinnen sorgte dann Stürmerin Marie Delabre knappe 10 Minuten vor dem Ende und wenige Augenblicke später macht dann Verteidigerin Smith in Überzahl mit ihrem 4:1 endgültig den Deckel drauf. Deutschland damit wieder drin im Turnier. Um den Flug nach Peking zu buchen, benötigt die Auswahl des DEB aber Schützenhilfe und einen Erfolg im letzten Spiel morgen gegen Dänemark.
Und morgen ist auch das Finale für die Eishockey-Männer beim diesjährigen Deutschland-Cup. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer ist da heute ins Finale eingezogen. Ski Alpin war heute auch parallel Riesenslalom in Lech. Für Lena Dürr ein eher mittelmäßiges Ergebnis. Erich Wartusch.
Lange sah es richtig gut aus für Lena Dürr. Im dichten Schneefall war die viertschnellste der Qualifikation im Achtelfinale souverän, obwohl sie am Start des ersten Laufs den Stock verloren hatte. Im Viertelfinale hielt sie zuerst die Weltmeisterin Marta Basino aus Italien in Schach. Im zweiten Duell aber verlor Dürr dann über den letzten Übergang etwas Zeit und unterlag. Am Ende wurde es ein 7. Platz im einzigen Parallel-Riesenslalom dieser Saison. Andrea Filser hatte am Vormittag die Finalläufe der besten 16 nur um 1/100 Sekunde verpasst. Weltcup-Debütantin Emma Eicher holte just an ihrem 18. Geburtstag als 19. auf Anhieb Weltcup-Punkte. Das Finale bestritten zwei Überraschungsläuferinnen. Andrea Sloka aus Slowenien holt sich gegen die Norwegerin Thea Lyse Schwernesund ihren ersten Weltcup-Sieg.
Und der Eisschnelllauf macht zum Weltcup-Auftakt Station in Polen. Es geht diesen Winter vor allem um eines: Olympiateilnahme. Holger Gerska.
Für Claudia Pechstein ist der Weg zu ihren 8. Olympischen Winterspielen über die Mannschaftsverfolgung auch extrem steinig. Die 49-jährige Berlinerin verzichtete einen Tag vor dem wichtigen Massenstartrennen auf einen Einsatz im deutschen Trio, das prompt das langsamste von insgesamt 11 Teams war. 8 aus 11, das ist die Formel für die Olympischen Spiele. Das heißt, 8 Mannschaften werden im Februar in Peking dabei sein. 2 Qualifikationsrennen folgen noch, aber klar dürfte sein, ohne Mitwirkung von Claudia Pechstein wird das wohl nichts mit dem Olympiaticket. In den anderen Rennen haben sich 2 Erfurter Sprinter durch gute Leistungen in verheißungsvolle Positionen für diese Quotenplätze gebracht. Die gerade 19 gewordene Sophie Warmuth über 500 und der frühere Inlineskater Stefan Emele über 1500 Meter.
Wir haben im Handball auf ein Ergebnis gewartet, und zwar das Ergebnis des Spitzenspiels in der Bundesliga. Die Füchse Berlin hatten den Tabellenführer SC Magdeburg zu Gast und unterlagen zu Hause. Tabea Kunze.
Das war ein beeindruckendes Ausrufezeichen im Meisterrennen und es kommt vom SC Magdeburg. Die Magdeburger haben das Topspiel der Handball-Bundesliga beim Tabellenzweiten, den Füchsen Berlin, gewonnen mit 33:29. Und dabei sieht das Ergebnis noch erträglicher aus Sicht der Füchse Berlin, als es das Spiel über weite Strecken war. Die Magdeburger haben in der zweiten Halbzeit teilweise mit 10 Toren Unterschied geführt. Sie waren das abgeklärte Team, kompromisslos im Angriff. Und die Berliner konnten die Ausfälle ihrer deutschen Nationalspieler Paul Drucks und Fabian Wiede hier nicht kompensieren. Sie verlieren verdient und haben in der Tabelle jetzt schon 5 Zähler Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter aus Magdeburg.
Berichtet Tabea Kunze. Sie haben das am Anfang der Sendung schon gehört. Es gibt im deutschen Sport bald eine Bruchstelle, aber nicht nur bei der Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Durch die wahrscheinliche Ampelkoalition wird es wohl auch an anderer Schaltstelle eine Neuaufstellung geben, in dem Bundesministerium, in dem der Sport künftig angesiedelt sein wird. Und das Ganze nach einem Olympiajahr, in dem man nicht so wirklich zufrieden ist, zumindest was die großen deutschen Erfolge angeht. Da sagen viele, jetzt ist die Zeit, um die deutsche Sportförderung noch einmal neu zu denken, auch die Ziele, die man damit Steuergeld verfolgt. Wir nehmen das hier im Deutschlandfunk zum Anlass für eine Interviewserie mit verschiedenen Menschen und Ideen. Vergangene Woche war hier Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, zu Gast. Heute ist es ein Mann aus dem Maschinenraum. Norbert Stein war über 40 Jahre lang Leichtathletikdozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln und nicht nur in dieser Rolle eng an Talenten, aber auch Olympiateilnehmenden dran. Frage an ihn, wenn die Sportförderung noch einmal neu gedacht werden sollte, was würden Sie als erstes ändern?
Zunächst bedarf es meines Erachtens ganz klar einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Wo soll der Sport hingehen? Wo soll vor allen Dingen der Spitzensport hingehen? Das ist letztendlich auch eine kulturelle Diskussion. Ja, man könnte fast sogar schon sagen, eine philosophische Diskussion. Thema Sport als Kulturgut, Fragezeichen. Das würde hier aber zu weit führen. Nur diese Diskussion muss meines Erachtens unbedingt geführt werden. Da hinken wir lange hinterher. Und bevor wir das nicht diskutiert haben und eigentlich auch Lösungen sehen, wird es immer wieder schwer sein, eine Förderung des Spitzensports zu rechtfertigen.
Hat Ihnen das manchmal gefehlt, dass es da praktisch als Backup so eine richtige Haltung gibt aus Deutschland? Ja, wir wollen zum Beispiel Medaillen oder wir legen gar nicht so viel Wert auf Medaillen im internationalen Vergleich. Wir wollen ganz tolle Vorbilder als Spitzensportlerinnen haben.
Natürlich hat mir das gefehlt. Das hat uns allen gefehlt im Sport, namentlich im Spitzensport, weil wir dadurch ja auch erst eine Rechtfertigung für unser Tun ableiten können. Und natürlich gehört dann auch das Streben nach Medaillen auf den Prüfstand. Thema Wertediskussion. Können wir den Spitzensport nur an Medaillen ablesen, also am Medaillenspiegel? Aber das kommt bestimmt gleich noch an einer anderen Stelle in der Diskussion.
Vielleicht fangen wir mal an dem Punkt an, bei dem es losgeht, nämlich der Nachwuchs. Der ist in den letzten Jahren immer wieder genannt worden. Es gibt in verschiedenen Sportarten ein Nachwuchsproblem. Wo würden Sie da ansetzen?
Ja, wir haben ein Nachwuchsproblem. Das darf man so konstatieren. Wobei ich einschränken muss, es ist kein generelles Problem, dass Kinder nicht zum organisierten Sport, sprich in die Vereine kommen. Jetzt muss man da einen kleinen Exkurs machen, Corona-Zeit mit all ihren negativen Folgen, wo wir hoffen, dass da wieder auch für die Vereine eine gewisse Normalität eintritt. Aber wir haben beispielsweise, und das ist jetzt ein direkt wichtiger Punkt, in Wirklichkeit kein existierendes, flächendeckendes Talentsichtungsprogramm im Nachwuchsbereich. Ich könnte es jetzt ein bisschen böse formulieren, wenn ich sage, jede Sportart wurschtelt vor sich hin, auch die Verbände, mal mehr, mal weniger intensiv und effektiv. Selbst der DFB, das hören wir ja auch wieder allenthalben, hat seine Nachwuchsprobleme auch gerade in diesem Punkt Talentsichtung. Und da müssen wir irgendwann doch mal zu klaren Lösungen kommen. Wie stellen wir uns das vor? Welche Möglichkeiten haben wir und so weiter? Und da spielen natürlich zum Beispiel die Schulkontakte eine große Rolle.
Also das bedeutet, man müsste sich irgendwie so aufstellen, dass es eine systematische Talentsichtung gibt über ganz Deutschland hinweg nach gewissen Kriterien.
Ja, ich traue mich das ja fast nicht in den Mund zu nehmen, systematischer Talentsichtung, aber genau das.
Sie meinen jetzt aus historischem Vergleich, nicht in den Mund nehmen?
Ja, auch, aber auch bezüglich der Möglichkeiten. Aber genau das ist es, was wir letztendlich einfordern müssen, wenn wir dafür Sorge tragen, dass Kinder, die talentiert sind, oben ankommen sollen. Und da gibt es so alte Sprüche, die gar nicht so falsch sind. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das heißt also, wir müssen uns um das Hänschen kümmern und rechtzeitig sehen, dass wir wirklich talentierte Kinder für uns gewinnen und vor allen Dingen dann auch der richtigen Sportart zuführen.
Und dann muss man diese Kinder und Jugendliche, wenn man das möchte, natürlich auch behalten im Laufe ihres Lebens. Denn sie werden ja dann nicht zu Olympia geschickt, wenn sie 10 sind, sondern dann irgendwann, wenn sie erwachsen sind. Das heißt, sie müssen dabei bleiben. Und da gibt es ja in den letzten Jahren auch immer wieder Klagen, dass eben Sportlerinnen und Sportler dann andere Prioritäten setzen. Was haben Sie da im Maschinenraum beobachtet?
Also wir beobachten, dass es früher eine deutlich engere Verzahnung von Verein und Schule gab, Vereinssport, Schulsport gab. In der heutigen Zeit, wo wir sehr viel Ressourcenmangel kennen, ist das gerade im Bereich des Schulsports ein großes Problem geworden. Man muss nicht nur die Frage stellen, wenn etwas wegen Lehrermangel ausfällt, was fällt zuerst aus? Meist ist es der Schulsport. Wenn ich meine Tochter zitieren darf, die selbst Lehrerin an einem Gymnasium ist, die liebend gerne mehr Anteile Sportunterricht hätte. Nein, die verschleißt sich in ihren Hauptfächern und das zeigt so ein bisschen den Stellenwert des Schulsports. Mhm. Natürlich müssen wir uns auch dabei an verschiedenen pädagogischen Perspektiven orientieren. Aber was mir auch ein bisschen fehlt, ist die allgemeine Leistungsorientierung, unter anderem durch die Notendiskussion und so weiter, die hier sich nicht unbedingt positiv auswirkt. Vom Sport in den Grundschulen will ich erst gar nicht reden. Das ist ein noch sehr weites Entwicklungsfeld, um es mal freundlich auszudrücken.
Also wir haben jetzt über Schulsport gesprochen, über ganz viel Breite und die jungen Jahre. Aber wie gelingt es denn aus Ihrer Sicht am besten, dann die wirklich talentierten Kinder über dieses Scharnier in den Spitzensport zu bringen? Und das vielleicht auch auf eine Art und Weise, die jetzt nicht das Kindeswohl gefährdet.
Erstens muss man die Lebenswelt der Kinder betrachten dabei, auch die Möglichkeiten, die gegeben sind. Im Moment ist vieles auf diesem Weg dem Zufall überlassen. Das heißt also, wir haben keine effektive Entdeckung von Talenten und dadurch ist im Grunde genommen auch eine Frühförderung nicht möglich. Jetzt ist es natürlich schwer, wenn Sie mich nach den Lösungsansätzen erstens, zweitens, drittens fragen. Erstens brauchen wir natürlich mehr Sportstunden pro Woche. Ich glaube, da sind sich alle Experten einig. Dann brauchen wir eine deutlich höhere Anerkennung des Unterrichtsfaches Sport in all seinen Konsequenzen. Wir brauchen eine Wiederbelebung der Kooperation, Schule, Verein. Wir brauchen gegebenenfalls einen höheren Anteil an Sportschulen, Thema Begabtenförderung, was wir in anderen Fächern vielleicht einfacher bewerkstelligen können. Auch da fällt der Sport häufig hinten runter und was wir brauchen, jetzt nicht erschrecken, wir brauchen eine einfache, aber in meinen Augen regelmäßige Leistungsdiagnostik, um den Stand der motorischen Entwicklung und diesen Fähigkeitsstand der Kinder beurteilen zu können. Und das passiert bei uns nicht im Sportunterricht. Das ist auch eine Personalfrage. Ja, wir haben kein geschultes oder wenig geschultes Personal dafür und Frage ist auch, wer zahlt so etwas?
Aber meinen Sie jetzt wirklich eine Leistungsdiagnostik im herkömmlichen Schulunterricht in normalen Schulen?
Ja, das hat es gegeben in Deutschland.
Aber erinnert das nicht dann teilweise an Zeiten, in denen der Spitzensport Staatssport war und der jetzt durchaus kritisch auch zu Recht angesehen wird?
Ja, ich weiß nicht, warum wir da reflexartig immer mit negativem Beigeschmack reagieren. Wenn ich, und ich war es mehrere Jahre, Schulsportlehrer bin, dann will ich den Entwicklungsstand und Leistungsstand meiner Kinder kennen und habe mit denen regelmäßige Inhalte gefahren, die mir einen Überblick gegeben haben. Jetzt könnte man das wissenschaftlich eine Leistungsdiagnostik nennen. Das ist letztendlich so. Aber daraus kann ich ja erst ableiten, ob ein Kind talentiert ist oder nicht.
Und dazu müsste dann aber auch ein Land wie Deutschland wirklich eine große Motivation haben, praktisch im Schulsport schon Talente zu entdecken und wirklich sehr viel Ressourcen hineinzustecken, ja, dann auch wirklich Kinder in den Spitzensport zu bringen. Also dann müsste das ja wirklich eine ganz groß angelegte Aktion sein.
Genau, und damit sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Was ist der Sport, namentlich der Schulsport, uns wert?
Es ist ja so, man findet vielleicht Kinder und Jugendliche, die das dann auch gerne machen, aber man hat immer irgendwann den Punkt, an dem sie schon Spitzenathletinnen sind, aber an dem dann vielleicht einige doch sagen, das mache ich nicht weiter. Vielleicht lohnt sich jetzt die Leichtathletik nicht oder eine andere Sportart, bei der man vielleicht auch nicht so drauf setzen kann, wenn man jetzt nicht der oder die Top-Athletin wird, dass man damit auch ein gewisses Auskommen hat und es sich lohnt. An welchem Punkt entscheiden sich Jugendliche vielleicht dagegen?
Ja, es gibt ja die bekannten Bruchstellen. Eine Bruchstelle ist ganz klar, im späteren Jugendalter. Das heißt also, wenn beispielsweise das Abitur abgelegt wurde und dann die Frage der zukünftigen Perspektive auftaucht. Gehe ich studieren? Gehe ich eine Berufsausbildung machen? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Bisher war es vielleicht ganz schön, Sport, Spitzensport zu betreiben, aber kann ich mir das erlauben, auch für die zukünftige Zeit? Das ist also eine typische Dropout-Stelle, wo also Jugendliche den Leistungssport verlassen. Und das gibt uns natürlich besondere Aufgaben, Stichpunkt duale Karriereförderung. Auch da, denke ich, haben wir noch einen deutlichen Nachholbedarf, das darf ich ruhig als Insider sagen, der auf Hochschulebene jahrelang mit dem Problem duale Karriere befasst war, quasi auch als Mentor von Spitzensportlern, unter anderem Fabian Hambüchen, Konstanze Klosterhalfen und so weiter. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland noch einen deutlichen Nachholbedarf.
Jetzt haben wir sehr viel über Nachwuchs gesprochen, Herr Stein. Ist das aus Ihrer Sicht das größte Problem?
Das sind große Probleme, aber es gibt mit Sicherheit gleich große Probleme. Thema Trainer, Trainerinnen im Spitzensport. Namentlich Trainerinnen im Spitzensport, da haben wir noch einen riesen Nachholbedarf.
Weil es zu wenige gibt.
Weil es viel zu wenige gibt. Aber was ich bemängele ganz klar ist die Art und Weise der Rekrutierung von Trainern und Trainerinnen. Da gibt es nicht so etwas wie eine Talentsuche. Ein zweiter Punkt, der genauso wichtig wäre, wie bezahlen wir denn diese Personen? Wie sichern wir sie denn überhaupt ab für das, was sie tun? Und da liegt für mich eigentlich ein Systemfehler vor. Oft ist es so, dass Trainer und Trainerinnen mit ihren Athleten, Athletinnen groß werden. So, und dann wachsen die irgendwann mal in den Leistungssport rein. Aber das sind dann Leute, die vielleicht beruflich andersweitig engagiert sind und dann auch nicht hauptberuflich eine Trainer-Trainerinnen-Karriere anstreben. Aber genau die brauchen wir und die müssen wir richtig ausbilden, vernünftig ausbilden. Und jetzt sind wir am gleichen Punkt, das kostet Geld. Ja? Wir haben ein tolles Ausbildungssystem eigentlich hier in Deutschland. Wir müssen nicht krampfhaft nach internationaler Expertise greifen, wie es gerade gemacht wird. Aber wir müssen sehen, dass die, die wir einsetzen wollen, weil sie gut sind, weil die müssen wir auch gut ausbilden und dann auch gut anstellen, gut bezahlen.
Das war die Forderung von Norbert Stein, über 40 Jahre lang Leichtathletikdozent an der Kölner Sporthochschule und er war auch bei der Fußballnationalmannschaft der Frauen und im Hockey tätig. Das Interview gibt es online nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport. Ein bisschen was müssen wir noch nachreichen. Flensburg hat in der Handball-Bundesliga mit 31-26 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Der Deutsche Behindertensportverband hat Friedhelm Julius Beucher heute bestätigt im Amt des Präsidenten. Seine vierte Amtszeit ist das schon. Und der Präsident des Deutschen Judo-Bundes, Daniel Keller, gibt sein Amt ab. Laut Verbandsmitteilung, weil er seit einigen Wochen Vorsitzender der SPD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag ist. Das war Sport am Samstag mit Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.